Deutschlandfunk, Medias Res.
Was haben der Tscheche Jan Zahradil, der Niederländer Bas Eickhout und die Dänin Margrethe Vestager gemeinsam? Es sind Politikerinnen und Politiker, die hierzulande in den Medien kaum eine Rolle spielen. Und das, obwohl sie alle um den Spitzenposten der EU-Kommission kandidieren. Bei dem Thema aber ist meist nur von einem zu hören, Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP. Woran liegt das? Haben die Bürgerinnen und Bürger einfach kein großes Interesse an diesem von ihnen nicht direkt wählbaren Posten in der EU? Oder machen wir Medien unseren Job nicht gut genug? Darum geht es gleich hier in Medias Res mit Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. Aber zunächst schauen wir nach Österreich. Aus Österreich ist zwar niemand im Rennen um die EU-Kommissionspräsidentschaft, aber natürlich gibt es auch Spitzenkandidatinnen und Kandidaten fürs Europaparlament, die in Österreich zur Wahl stehen. Einer von ihnen ist der FPÖ-Kandidat und FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski. Der war am Dienstag im ORF im Interview zu Gast und die kritischen Fragen von Moderator Armin Wolf gefielen ihm so gar nicht, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Empört über den Auftritt von FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski im ORF zeigt sich Österreichs Opposition. Wilimskis unverhohlene Drohungen auf berechtigte Fragen zur Abgrenzung der FPÖ gegenüber dem Nationalsozialismus seien ein weiterer besorgniserregender Schritt in Richtung illiberaler Demokratie orbanscher Prägung, so der medienpolitische Sprecher der Sozialdemokraten Thomas Troster. Der Auslöser der jüngsten Kontroverse: am Dienstagabend hatte ORF-Moderator Armin Wolf in der Nachrichtensendung ZIP2 den FPÖ-Generalsekretär und EU-Spitzenkandidaten für die Europawahlen Wilimski zu dem sogenannten Rattengedicht eines FPÖ-Lokalpolitikers aus Braunau am Inn befragt. Der Politiker war nach massiver Kritik unter anderem von Bundeskanzler Kurz gestern von seinen Ämtern zurückgetreten. Wolf blendete dann ein Karikaturenposter der FPÖ-Jugend in der Steiermark ein, auf dem ein junges blondes Paar in Trachtenkleidung zu sehen war, umgeben von grau gezeichneten, finster dreinblickenden Gestalten, wodurch sich diese Darstellung der FPÖ von der antisemitischen Darstellung eines Juden im NS-Kampfblatt Der Stürmer unterscheide, wollte Wolf wissen und blendete auch die Stürmerzeichnung ein. Wilimski erwiderte in der ORF-Sendung:
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Diese Äußerungen des FPÖ-Generalsekretärs können nur als, Zitat, persönliche Bedrohung von ZIP2-Moderator Armin Wolf verstanden werden, schrieb heute Nachmittag der ORF-Redaktionsrat. Und weiter:
Dass der Generalsekretär einer Regierungspartei in einem Interview den Moderator bedroht, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Der ORF-Redakteursrat protestiert aufs Schärfste gegen diesen Versuch persönlicher Einschüchterung.
Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates hingegen, der ehemalige FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger, bezeichnete den Vergleich mit dem NS-Kampfblatt Stürmer als empörend. Es sei, Zitat, pervers, wenn man solche lauen Lüfterl immer mit Nazis vergleicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte heute vor einer Vergiftung des gesellschaftspolitischen Klimas in Österreich. Wörtlich sagte der Bundespräsident: Hetze gegen Mitmenschen werden wir in Österreich niemals akzeptieren.
Clemens Fehrenkotte über den verbalen Angriff des FPÖ-Generalsekretärs und Spitzenkandidaten für die Europawahl Wilimski gegenüber dem ORF-Moderator Armin Wolf. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die FPÖ an der Berichterstattung oder an Fragen des ORF stört und sie versucht, Einfluss zu nehmen. Darüber habe ich mit Florian Klenk gesprochen, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Der Falter. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie er dieses Auftreten des Generalsekretärs bewertet und ob er darin auch eine Drohung an den Journalisten Wolf sieht.
Die FPÖ macht im Grunde genommen das, was sie in den letzten 30 Jahren gemacht hat, nämlich unabhängige Journalisten attackieren, diskreditieren. Das ist alles nicht neu. Neu ist nur, dass die FPÖ jetzt regiert und ihre Drohungen theoretisch wahr machen könnte.
Sie sagen, das hat es eigentlich auch schon in den letzten Jahren immer gegeben. Nun sagt aber zum Beispiel der Redakteursrat vom ORF, dass es das Ganze nun doch in der Form noch nicht gegeben hätte mit so einer Drohung. Ist das auch aus Ihrer Sicht eine neue Stufe? Ist da eine neue Stufe erreicht?
Naja, es ist sozusagen, man muss den Kontext betrachten. Die FPÖ steht gerade unter massivem Druck, weil es antisemitisch wirkende Karikaturen und Gedichte gibt und weil überall der rechte und rechtsextreme Narrensaum der Partei offenbar wird. Und das, was die FPÖ in diesen Situationen tut, ist, dass sie durch sehr aggressives, lautes Geschrei versucht, das Thema umzulenken. Es gelingt ihr auch gerade. Wir sprechen ja jetzt nicht mehr über den rechtsextremen Narrensaum der FPÖ, sondern wir sprechen über Armin Wolf und den ORF. Also das ist eine Diskursstrategie, die die FPÖ lernt in ihren Ausbildungsseminaren. Wir haben das einmal sehr breit recherchiert, diese Ablenkungsmanöver. Das ist ein rhetorischer Trick. Aber die FPÖ ist jetzt gerade dabei, den ORF zu reformieren. Sie will die Gebühren abschaffen. Sie möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an die Kandare nehmen und sie möchte gerne Armin Wolf vor die Tür setzen. Das sagt der Herr Wilimski ausdrücklich. Und der Präsident des Stiftungsrats, also wenn man Sie so wollen, der Aufsichtsratsvorsitzende des ORF, sagt ganz offen, er findet das Interview pervers. Also er findet nicht Stürmerkarikaturen in seiner Partei pervers, sondern er findet kritischen Journalismus pervers.
Sie sagen, die FPÖ möchte da Einfluss nehmen. Wie würden Sie denn bewerten? Ende 2017 trat ja die Regierung aus ÖVP und FPÖ ihr Amt an in Österreich. Wie viel Einfluss konnten Sie denn nehmen, seitdem Sie an der Macht sind?
Sie schaffen einerseits durch dieses Gebrüll doch, dass vielleicht Journalisten, die nicht so ein starkes Rückgrat haben wie Armin Wolf, dass die den Kopf einziehen und den Nacken versteifen und vielleicht die eine oder andere Geschichte nicht mehr recherchieren. Sie schaffen es weiters, indem sie die Regierungsinserate, also Regierungswerbung, nur mehr in den Boulevardmedien, die sehr regierungsfreundlich sind, aber auch in rechtsextremen Medien platzieren. Kritische Medien, zum Beispiel der Falter, in dem ich arbeite, aber auch Zeitungen wie der Standard, zum Teil auch Zeitungen wie der Kurier, bekommen viel weniger Inserate. Das wird hier freihändig so nach Gutsherrenart vergeben. Da kann man sehr viel Druck ausüben. Und die Politiker sprechen auch mit gewissen kritischen Medien gar nicht mehr. Also wir würden keinen Fall mehr ein Interview mit dem Innenminister bekommen oder der Standard würde mit dem Innenminister kein Interview bekommen. Die Botschaften werden von der Regierung sehr professionell gesetzt. Sie müssen sich vorstellen, allein das österreichische Innenministerium hat ungefähr 40 Leute, die nur für die Kommunikation zuständig sind. Das Bundeskanzleramt und der Sebastian Kurz hat über 100 Leute, die für Kommunikation zuständig sind. Der Regierungssprecher hat 13 Mitarbeiter. So viel haben wir Redakteure in einer der wichtigsten politischen Wochenzeitungen im Lande. Also es wird ein enormer Aufwand getrieben, einerseits die Presse zu fluten mit Propaganda, auch in den sozialen Medien. Sebastian Kurz und Herr Strache, der Vizekanzler, haben jeweils 800.000 Follower auf Facebook. Das müssen Sie sich mal vorstellen, in einem Land mit 8 Millionen, also 10% der Bevölkerung. Und dort bespielen sie jeden Tag ihre Fans mit Impulsen, mit Emotionen, mit radikalen Parolen und das Volk reagiert darauf und die Boulevardmedien übernehmen dann diesen radikalen Käse von den sozialen Medien und verstärken ihn noch einmal. Und so entsteht ein wechselseitiges Ping-Pong zwischen Boulevardmedien und der FPÖ. Und der klassische Journalismus, der hier als Korrektiv dazwischengrätschen sollte, so wie es Armin Wolf tut und kritische Fragen stellen sollte und herausfinden sollte, was die Politik wirklich tut, der wird öffentlich angerülpst und, entschuldigen Sie die Worte, aber wirklich angerempelt und angerülpst, um hier die wertvolle Arbeit von verdienten Kollegen, und Armin Wolf ist sicher einer der besten Kollegen im Land, so hinzustellen, als wäre er ein linksextremistischer Spinner.
Ist ja Ihre Strategie dagegen, gegen diese Angriffe, diese zu benennen?
Zu benennen und vor allem der Bevölkerung klarzumachen, dass ein Angriff auf die freie Presse ein Angriff auf die Informationsfreiheit der Bevölkerung ist. Und nicht ein Angriff auf uns Journalisten. Es geht hier nicht um uns Journalisten. Wir sind stark genug, wir haben unsere Rechte und unsere Privilegien wie Redaktionsgeheimnis und Pressefreiheit. Angegriffen wird die Informationsfreiheit der Österreicherinnen und Österreicher durch diese Regierung. Und das muss die österreichische Bevölkerung verstehen lernen. Die Bevölkerung wird, wenn wir diskreditiert werden, nicht mehr überprüfte Nachrichten bekommen. Und das ist das Problem.
Sagt Florian Klenk, Chefredakteur des österreichischen Wochenmagazins Der Falter. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Und von Österreich weiten wir unseren Blick jetzt wieder etwas. Schaut man sich die Berichterstattung deutscher Medien vor der Europawahl an, könnte man meinen, es gäbe nur einen Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten, nämlich Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP-Fraktion. Der Kommissionschef wird zwar nicht direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, aber das von ihnen gewählte Parlament eben, das wird über diesen wichtigen Posten abstimmen. Doch wer sind eigentlich diese anderen Kandidaten, die dann noch im Rennen sind neben Manfred Weber? Warum lesen wir so wenig über sie? Darüber habe ich mit Alexander Hagelüken gesprochen. Er ist leitender Redakteur und ehemaliger Europakorrespondent der Süddeutschen Zeitung.
Ja, ich glaube, das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, dass Manfred Weber ein Deutscher ist. Und dass das ganze Thema der Spitzenkandidaten im Prinzip angefangen hat erst 2014. Vorher gab es ja keine offiziellen Spitzenkandidaten und auch keine inoffiziellen. Und damals gab es einen Zweikampf, den das deutsche Publikum auch sehr aufmerksam verfolgt hat, zwischen Martin Schulz, der später Kanzlerkandidat der SPD, und Jean-Claude Juncker, der ein langer überzeugter Europäer ist, der gut Deutsch spricht und auch in deutschen Medien und in Deutschland sehr oft sozusagen repräsentiert war. Und die Erwartung der Deutschen ist jetzt ein bisschen dadurch geprägt in gewisser Weise. Jetzt ist Weber jemand, der eben ein Deutscher ist, der lange in Brüssel ist und der natürlich auch viel mit der deutschen Innenpolitik zu tun hat, inklusive der Nachfolge um den CSU-Vorsitz. Da ist es, glaube ich, ganz normal, dass viel über Weber berichtet wird. Es wird schon auch über die anderen berichtet, Franz Timmermans beispielsweise, Vizepräsident der EU-Kommission, aber weniger als Weber. Das hat aber wirklich innenpolitische Gründe. Zu wünschen ist natürlich, dass möglichst breit über die Spitzenkandidaten und über Ziele berichtet wird, weil die Europawahl ist viel wichtiger, als viele Deutsche glauben.
Jaska Keller ist ja zum Beispiel auch eine deutsche Kandidatin. Die wird aber häufig gar nicht so in diesem Rennen um die Spitze der EU-Kommission genannt, sondern eben als Spitzenkandidatin der Grünen.
Ja, und das liegt natürlich auch daran, weil es hat natürlich derjenige oder diejenige eine Chance, in Wahrheit dann Kommissionspräsident zu werden der EU, der von einer der großen Parteien oder Parteienverbindungen kommt. Also sage ich jetzt mal, letztes Mal war es Juncker gegen Martin Schulz, also Konservative gegen Sozialdemokraten. Die kleineren Parteien, zu denen eben auch die Grünen zählen, haben natürlich in Wahrheit nicht die Chance, die Mehrheit zu mobilisieren, um danach zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden. Und deswegen ist es so, auch das sind Spitzenkandidaten. Ich finde die Idee der Spitzenkandidaten insgesamt auch eine sehr gute, weil es Brüssel und die EU personalisiert, damit greifbarer macht für die Wähler. Aber es ist natürlich klar, wie bei uns, der Kandidat der FDP oder der Grünen wird auch nicht Bundeskanzler im Zweifel.
Manfred Weber bringt sich ja aber auch selbst immer wieder ins Gespräch. Jetzt zuletzt zum Beispiel mit seinen Äußerungen zu Nord Stream 2. Macht er vielleicht auch einfach guten Wahlkampf und die Medien fallen dann darauf rein?
Naja, wenn die Medien Bericht erstatten, heißt es ja nicht immer, dass sie darauf reinfallen. Er macht sicher auch guten Wahlkampf. Er ist sicher ein Medienprofi und er ist dabei einer, der aber nicht immer nur die lauten Töne pflegt. Und das ist ja gerade bei einem CSU-Politiker nicht unbedingt die Norm, dass jemand auch mal ein bisschen stiller sein kann. Das heißt, ich glaube, viele Leute hören deswegen auch aufmerksamer zu, was Weber sagt, als bei anderen. Und dann ist es natürlich so, man sieht es ja auch an dem Beispiel jetzt Nord Stream 2, die Pipeline, da wird sofort die Frage gestellt, stellt sich jetzt Weber gegen die Kanzlerin, die auch von der Union ist? Solche Fragen würde man gar nicht stellen, wenn es jetzt um Herrn Timmermans geht, der aus einem anderen Land kommt beispielsweise. Das heißt, dadurch, dass der Weber ein Deutscher ist, passiert da natürlich immer was innenpolitisch mit, da wird immer was innenpolitisch mitdiskutiert. Und das trägt natürlich dazu bei, dass er damit sicher auch stärker in die Medien kommt als andere. Ich finde das grundsätzlich in Ordnung, wenn es themenorientiert ist. Wie gesagt, insgesamt je mehr Aufmerksamkeit auch in der Berichterstattung für die Europawahl, desto besser, weil es werden immer mehr Dinge eben nicht mehr national entschieden, sondern sie müssen sogar international entschieden werden, damit man was durchsetzen kann. Stichwort Klimaschutz, Stichwort Vorgehen gegen amerikanische Digitalkonzerne, Stichwort Welthandel. Und da ist es wichtig, dass die Bürger zur Europawahl gehen und dann eben auch möglichst viel wissen, bevor sie wählen und das nicht, wie schon oft in der Vergangenheit, als Protestwahl missbrauchen.
Ja, Sie sagen, es braucht mehr Aufmerksamkeit, aber schaffen aus Ihrer Sicht die Medien diese wirklich wichtige Aufmerksamkeit bei der Europawahl oder gibt es da noch Handlungsbedarf?
Also der Handlungsbedarf liegt, glaube ich, auf beiden Seiten. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt kurz über die Süddeutsche Zeitung sprechen darf, für die ich ja seit langer Zeit arbeite. Wir berichten sehr intensiv aus Brüssel. Wir haben immer mehrere Korrespondenten dort gehabt und wir berichten intensiver als andere Medien, beispielsweise als, sage ich mal, viele Regionalzeitungen oder viele Fernsehsender. Ich glaube, dass das auch notwendig ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Interesse der Medienkonsumenten ist oft nicht so groß an Europa-Themen. da fehlen die nationalen Figuren. Wie gesagt, die EU-Spitzenkandidaten können da vielleicht langsam was ändern. Es fehlt ihnen der Bezug so ein bisschen dazu. Und deswegen handeln die Medien da oft auch so, wie eben ein Bäcker handelt, der bestimmte Brezen nicht verkauft, die keiner will. Deswegen berichten die Medien leider weniger aus Europa, als sie es tun sollten. Es hat sich aber schon gebessert und es hat sich auch deswegen gebessert, glaube ich, weil auch die einzelnen Medien erkannt haben, welche Bedeutung Europa hat und weil die Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Union auch besser geworden ist, als sie es schon mal war. Ich war Korrespondent in Brüssel in den Nullerjahren. Da wurde sehr oft von oben herab, von der Kanzel aus sozusagen deklamiert, auf das die Journalisten dann brav aufschreiben, was da erzählt wird. So funktioniert es natürlich nicht.
Am 26. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU ein neues europäisches Parlament. Danach nominiert der Europäische Rat einen Kommissionspräsidenten und der wird dann wiederum vom Europäischen Parlament gewählt. Über die Berichterstattung über die Kandidaten und Kandidatinnen für die EU-Kommission habe ich mit Alexander Hagelücken gesprochen, leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn wir Journalisten zum Beispiel über die Europawahl berichten, wie viel Haltung sollten wir da zeigen? Darf durchscheinen, ob wir etwas gut oder schlecht finden? Dürfen wir vielleicht auch mal suffisant sein oder lieber nicht? Kritiker sagen, ein Journalist mit Haltung berichtet nicht mehr objektiv. Andere finden, Journalismus ohne Haltung geht überhaupt nicht. In Frankfurt haben Journalisten nun versucht, die Frage nach der Haltung zu beantworten und Stefan Fries hat zugehört.
Es sind Veränderungen in der politischen Kultur, die am Anfang der Debatte stehen. Seit menschenfeindliche Meinungen wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auftauchen und diskutiert werden, seit Hass und Hetze vor allem im Netz als Problem erkannt sind und seit Journalisten wegen ihrer Berichterstattung besonders in der Kritik stehen, wird auch innerhalb der Branche diskutiert. Brauchen Journalisten eine Haltung? Oder am besten keine? Dabei ist in der Diskussion meistens unklar, was man überhaupt unter Haltung versteht. Viele setzen sie mit Meinung gleich. Mariam Lau, Redakteurin im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit, definiert die Begriffe so.
Haltung im Journalismus heißt für mich erstmal, ich habe eine bestimmte Distanz zu den Phänomenen, denen ich mich nähere und die muss ich dem Leser auch klar machen. Und der Leser kann von mir erwarten, dass ich einfach meine Argumente oder die Argumente der Beteiligten vor ihm ausbreite. Und Meinung ist dann einfach, wie ich das alles selber bewerte.
Im vorigen Jahr ist Lau mit einer Meinung angeeckt, als sie in der Zeit konstatierte, dass private Seenotretter das politische Problem mit Flüchtlingen eher vergrößerten als lösten. Eine Meinung, an der sie auch beim Frankfurter Tag des Online-Journalismus festhielt, wenngleich sie die viel zitierte Überschrift »Oder soll man es lassen?« im Nachhinein unglücklich findet. Auch deswegen ist Lau wichtig, dass ihre Meinung nicht mit ihrer Haltung verwechselt wird.
Haltung heißt, ich höre nicht nur eine Seite, ich höre auch die andere Seite. Ich bin neugierig, ich bin streitlustig oder so weiter.
Was Lau unter Haltung versteht, würden andere als Handwerk bezeichnen. Denn dass Journalisten zum Beispiel alle Seiten anhören müssen, gehört zu den Grundlagen ihrer Ausbildung und ist in bestimmten Fällen sogar rechtlich vorgeschrieben. Auch Stefan Niggemeier vom Portal Übermedien versteht seine Arbeit eher so.
Haltung ist so aufgeladen mit Bedeutung, und zwar von beiden Seiten. Das ist das, was wir Journalisten beweisen müssen oder das ist das, womit ihr uns indoktrinieren wollt. Ich fürchte, das hilft nicht. Es hilft, sich darauf zu besinnen, was sind ganz normale journalistische Grundregeln. Korrekt zu berichten, transparent zu berichten, zu entscheiden, was sind relevante Themen. Die Framings von verschiedensten Seiten sich nicht zu eigen machen, das sind alle Fragen eigentlich des Handwerks.
Aber auch Stefan Niggemeier fühlt sich in seiner Arbeit Werten verpflichtet, etwa der Toleranz. Was diese im Alltag bedeutet, dazu könne man verschiedene Meinungen haben.
Werte sind Grundwerte, die jeder persönlich für sich definieren muss.
Findet Mirko Drotschmann. Der Journalist bereitet unter seinem YouTube-Namen Mr. Wissen2Go für das junge Angebot Funk Themen auf.
Jeder persönlich hat Werte, die einen geprägt haben, schon das Leben lang. Und diese Werte sollte man schon immer mitschwingen lassen. Bei mir sind das Werte wie Toleranz zum Beispiel. Wenn man christlichen Wert nehmen wollte, wäre das bei mir auch Nächstenliebe.
Mitschwingen lassen heißt aber eben nicht, diese Werte ständig aktiv vermitteln zu wollen. Zeitredakteurin Mariam Lau sah etwa die Grenze zum Aktivismus überschritten, als WDR-Redakteur und Monitor-Moderator Georg Restle im Oktober in Berlin bei einer Demonstration gegen die Spaltung der Gesellschaft als Redner auftrat. So etwas geht auch Franziska Schreiber zu weit. Schreiber war unter anderem Pressesprecherin der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. 2017 trat sie aus der Partei aus. Im vorigen Jahr berichtete sie in einem Buch über ihre Zeit in der AfD. Sie findet zwar, dass Journalisten durchaus Werte haben sollten, sie müssten sich aber hüten, diese offensiv vermitteln zu wollen. Das sei ein zu hoher moralischer Anspruch. Schreiber findet, die allermeisten Menschen im Land teilen diese Werte nicht und würden sie auch nicht verlieren, wenn sie 2, 3 Sätze von der AfD hören.
Und der Rest, der wird die Werte, die man ihm irgendwie versucht zu vermitteln, die wird er eh nicht annehmen. Im Zweifel wird da die Ablehnung vor den Medienschaffenden eher noch größer und man bietet Angriffsfläche und bietet wieder die Gelegenheit für eine Opferrolle.
Auch deswegen plädiert Medienkritiker Stefan Niggemeier dafür, sich wieder aufs Handwerk zu besinnen. Das könne schon ausreichen. Er verweist auf das ZDF-Sommerinterview mit AfD-Chef Alexander Gauland, in dem Moderator Thomas Walde durch einfache Fragen offenlegen konnte, dass die AfD außer zum Thema Migration keine politischen Konzepte hat.
Wenn da zum Beispiel Fernsehjournalisten eine plötzliche Lust entdecken, sich nicht einfach irgendwie vertrösten zu lassen oder auf irgendwelche Geschichten von der Partei einzulassen, das wäre ganz schön.
Stefan Niggemeiers Haltung zur Haltung im Journalismus. Stefan Fries berichtete. Und über das nächste Thema wird öffentlich auch sehr gerne und sehr viel gestritten, gern auch mal etwas emotionaler, über das Gendern. Das ist morgen Thema in Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp. Herr Stopp, was wollen Sie denn von den Hörerinnen und Hörern wissen?
Ja, wahrscheinlich meine Fehler. Denn wenn ich jetzt sage, liebe Hörer, mache ich schon den Fehler, müsste ich eigentlich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es richtig zusammengefasst. Diese gendergerechte Sprache wird ja seit geraumer Zeit verstärkt diskutiert. Und meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, halten Sie diese Debatte überhaupt für gerechtfertigt? Wir im Radio haben es ja noch doppelt schwierig. Wie kann man im Radio das Sternchen sozusagen transportieren, wenn man es ganz korrekt machen will? Schüler, Sternchen, Innen, das geht nicht im Radio.
SchülerInnen hört man auch immer wieder.
Ja, ja, aber ist das eine Radioform? Also wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie wollen Sie sich selbst auch angesprochen sehen, hören im Radio? Wie empfinden Sie eigentlich diese Debatte um die gendergerechte Sprache? Ist es gut, dass wir uns in den Medien dieses Themas in dieser Form annehmen? Übrigens, wir machen morgen eine ganze Sendung Lebenszeit, 10.10 Uhr, auch zu diesem Thema. Ist gendergerechte Sprache wichtig, 10.10 Uhr? Und wenn Sie da nicht dann durchkommen, dann können Sie am Nachmittag bei Medias Res im Dialog anrufen.
Oder dann mit dem Wissen, was man aus der Lebenszeit mitgenommen hat, noch mal ein bisschen
ganz genau
differenzierter darauf blicken.
Ich darf die Telefonnummer nennen. Gilt ab sofort für einen Anrufbeantworter 0221 345 3451. Und wir haben auch eine Mailadresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Und ich wiederhole nochmal mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Und die Telefonnummer 0221 345 3451 ist ab jetzt geöffnet. Und die Sendung hören Sie dann morgen, können Sie auch live nochmal anrufen, in Medias Res im Dialog ab 15.35 Uhr.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Tobias Stück. Ich bin Redaktionsleiter der Werra-Rundschau in Eschwege. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Felder und Wälder leiden unter der Trockenheit. Hierbei geht es um die anhaltende Trockenheit in diesem Frühjahr. Es gibt noch Auswirkungen aus dem extrem trockenen Sommer von 2018, die sich bis zu dem Frühjahr 2019 fortsetzt. Forstwirte und Landwirte klagen über zu wenig Niederschlag. Und noch schlimmer, durch die extreme Trockenheit ist es in der vergangenen Nacht zu einem Waldbrand bei Ludwigsau gekommen.
Und zum Schluss dieser Sendung noch einen kleinen Nachklapp zum Thema Grindel. Der Ex-DFB-Präsident hat kein Rückkehrrecht zum ZDF aufgrund des Abgeordnetengesetzes. Der Sender hat seine ursprüngliche Aussage nach einer externen juristischen Prüfung revidiert. Und damit geht diese Sendung Medias Res zu Ende. Hier folgt gleich der Büchermarkt, unter anderem mit Robinson Crusoe. Der Roman wird nämlich 300 Jahre alt. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.